Treffpunkt, präsentiert von der Ausseegarage in Auwedischwil, Ihre Toyota-Partner am Zürichsee. Jetzt mit dem neuen vollelektrischen Toyota BZ4X inklusive Allradantrieb. Ausse.ch.
Das ist Teil 1 von unserer Serie Best of Doppelpunkt, erste Hälfte 24, mit Ausschnitt aus den spannendsten und interessantesten Gesprächen mit folgenden Gästen. Der Madia Samadi, Geschäftsführer von Teppichdoktor, Walter Pfeiffer, Zürcher Fotografiekünstler und Kenny Eichenberger, Unternehmer. Mein erster Gast ist Madia Samadi. Man kennt sie aus der Werbung. Sie ist Geschäftsführerin von Teppichdoktor, Mutter von 3 erwachsenen Töchtern. Madia, du kommst ja ursprünglich aus Afghanistan.
Genau.
Erzähl mal.
Ich bin ursprünglich von dem Stamm Pashtunen.
Also der wichtigste Stamm von Afghanistan.
Ja.
Wo auch eben Taliban sind natürlich in erster Linie Pashtunen, oder?
Genau.
Da gibt es noch andere Völker dort, aber die Pashtunen haben dort alles eigentlich bestimmt, bis auf heute.
Genau.
Aus was für einer Familie kommst du?
Aus einer pashtunischen Familie.
Genau, aber ist das so Mittelstand, oberer Mittelstand, oder wie ist das gewesen?
Sehr obere Schicht.
Ah, okay. Was hat dein Vater gemacht beruflich?
Er war in der Politik tätig.
Ah ja? Und erfolgreich offenbar.
Sehr.
Aber warum bist du dann mit 13 in die Schweiz gekommen?
Also ich bin eigentlich mit 5 von Afghanistan weg. Und dann so wie...
Und warum?
Vorgesehen war, dass ich dann später studiere in Deutschland. Und wo die Russen kamen, dann... damaliger DDR, also in Altenburg, war ich in ein Internat.
Also deine Eltern haben dich dort hingeschickt?
Genau.
Was haben sie da damit?
Bruder, ja. Mein ältester Bruder hat dort studiert. Aha. Gehabt. Und so konnte ich dann dort bleiben. Also mein Bruder redete mit mir dann damals, also Hochdeutsch. Und mit 13, so wie viele Familien, ich habe auch meine gesamte Existenz in einem Tag verloren.
Wie denn? Was heisst Existenz verloren? Du bist ein 13-jähriges Mädchen dort, oder?
Genau. Also das heisst die ganze Familie.
Ah, aber ist die Familie dann weggegangen?
Nein, wurden umgebracht.
Die wurden umgebracht?
Genau.
Also während der Zeit, wo die Russen da waren?
Genau.
Okay. Und du hast heute noch Verwandte in Afghanistan?
Keine Ahnung.
Wann hast du das letzte Mal etwas gehört von Verwandten?
Niemanden.
Nicht, aber. Und selber bist du dann noch überhaupt jemals zurückgegangen nach Afghanistan?
Nein, das ist so gefährlich.
Aha. Aber in der Zeit, wo die Amerikaner gewesen wären, wäre das ja möglich gewesen, oder?
Look, ich bin aus Afghanistan und die Zeit nach dem Verlust meiner Familie, das hat mir sehr viel Energie gekostet. Und ich denke, der Grund, warum ich nie der Sache nachgegangen bin, der Verlust war damals so groß. Um das so verarbeiten und überhaupt. Nein, ich hab wieder Familie da in der Schweiz gefunden. Ich habe Vaterfigur gefunden.
Eben, Pfarrer hat dich aufgenommen. Aber du bist auch in der Schweiz und wie war das gewesen, der Anfang? Also, bist du dann in die Schule gegangen da?
Ja, ich bin im 10. Schuljahr Itschnach, hat man mich geschickt. Und ja, der Anfang, es war einfach, der Verlust war so groß. Die Schweiz ist okay, also Familie, ich bin da klar, so eine Familie zuerst, sie wollten mich da adoptieren, haben sie mich geschickt und ich war sehr jung, aber trotzdem, ich habe dann mitbekommen, dass durch Adoption werde ich meine Familienname verlieren und ich hatte nur das, sonst gar nichts, keine Fotos, nichts, also ich meine, ja und dann... Ich habe das abgelehnt, das wollte ich nicht, weil die Familienname war für mich so eine Anerkennung. Und dann bin ich zu der Lukas, ja.
Also Lukas, das ist eben der Lukas Spinner.
Genau.
Das war ein Pfarrer in Meilen, der hat auch Familie gehabt?
Nein, der hat keine Familie gehabt und zu meinem Glück, weil damals Leute, die nicht verheiratet waren, die durften nicht jemanden adoptieren. Und der Lukas ist Lukas.
Und er hat dich nicht adoptiert, aber hat dich...
Er war mein Vormund.
Okay. Was hast du dann weitergemacht? Hast du etwas gelernt?
Ich Also gelernt habe ich vieles, aber Abschluss habe ich nirgends geschafft.
Aber was für Schule bist du noch gegangen?
Also ich habe da bei der Akkad Matura gemacht. Dann wollte ich Medizin studieren. In dieser Zeit, ich habe meinen Mann kennengelernt. Ich war 18 und dann, es hat geheißen, wenn man heiraten will, dann sollte der Lukas mit unterschreiben. Und ich wollte doch der Lukas das nicht sagen, oder?
Wieso? Nicht?
Ja, weil, verstehst du?
Mit 18 ist ein bisschen früher, oder?
Ja, und weißt du, der Lukas hat mich schon gefragt, wer ist dieser Mann, der da unten immer steht, oder? Ja. Und dann sagte ich, er ist mein Cousin.
So, die mieseste und blödste Ausrede, die man kann sich ausdenken.
Und der Lukas sagte, wenn er dein Cousin ist, dann bin ich dein Vater.
Okay, also hat das alles gemerkt, natürlich.
Ja, genau.
Und, okay, wow. Und dann willst du also nicht mehr weiter studieren?
Also eben bis zu der 90er Jahrgang war an der Uni Zürich, so wie mir bekannt wurde, schwangere Frauen durften nicht studieren. Ich war prompt dann schwanger.
Aha.
Und ja, dann wollte ich Krankenschwester lernen und dann wurde ich wieder schwanger.
Nein. Okay. Mittlerweile hast du 3 Töchter. Drei erwachsene Töchter, die eine ganz grosse Rolle spielen in deinem Leben. Über das reden wir natürlich. Teppichdoktor. Begriff, den man in unserer Region sehr gut kennt. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, der Mann, der dort immer drunter gestanden ist. Nadja, was war das für einer?
Ach, das war mein Mann.
Noch nicht? Am Anfang noch nicht?
Nein.
Wie hast du ihn denn kennengelernt?
Ja, die Sache ist so, ich habe während meiner Ausbildung, also Matura, bei der Spülingi gearbeitet gehabt. Und dort kamen Perser. Und die Sache ist, das waren jüdische Perser, ich bin auch halb Judin, und die haben Shalom, Shalom, oder? Und die Frau sagte, sie will nicht Reis, aber dafür Schokolade, Reis macht dick. Und so kam ich im Gespräch mit denen und der Mann sagte, du gefällst mir, willst du nicht einen Mann? Und dann, weißt du, ich war doch 18 und dann habe ich gesagt, nein, er hat gesagt, komm, sag mir, was für einen Mann willst du? Und dann dachte ich, okay, dann bestelle ich jetzt einen Mann. Er muss mindestens 81 sein und blaue Augen haben und ein Perser soll er sein.
Ein Perser, warum?
Einfach, weißt du, ich weiß es nicht.
Eben, wie du mit Perser geredet hast.
Ja, genau. Also vielleicht. Anyway, ich dachte, Perser, blaue Augen. Das gibt's nicht, oder? Und dann sagt er hat die Bestellung aufgenommen. Sobald die Bestellung da ist, wird er sich melden. Und mein Mann war in der Tat 1,90 groß. Und
du bist?
Soll ich sagen?
Ja, sag's. Und Reus.
Also gut, dann, das hört niemand.
Ja.
Eines musst du wissen. Weißt du, wie alt ich bin? Also gut.
Nein, bleiben wir mal bei der Größe.
Also Größe. Also 1,50.
Oh. 1,50 und der Mann 1,90.
Ja.
Das ist also 40
Zentimeter.
Das ist also ein richtiger Höhenunterschied.
Aber trotzdem, es hat gepasst.
Es hat offenbar. Wir haben schon von 2 Töchtern gehört. Also der ist dann irgendwann einmal gekommen, die Bestellung.
Genau.
Und wo ist er dann gekommen?
Dann hat dieser Person mich angerufen und dann sagte er, hör mal, deine Bestellung ist da. Und ich habe so erst nicht kapiert, oder? Und dann sagte ich, wie bitte? Und dann hat er gesagt, dann haben wir uns vereinbart in Zürich bei der Sprüngli uns zu treffen. Und ich habe verschlafen gehabt. Aber weißt du, früher, da gab es nicht Handy und so, oder?
Mhm.
Und
aber Wecker hat es gegeben.
Ja, also auf jeden Fall, dann habe ich am Abend angerufen und dann habe ich ihm gesagt, du, ich habe verschlafen, es tut mir leid, wo ich zu Hause war. Und dann sagt er zu mir, wo bist du? Und dann habe ich gesagt, ja, zu Hause in Meilen, oder? Dann sagt er, weißt du was, ich komme. Und ich dachte, um Gottes Willen, was will er jetzt, oder? Er kommt in der Tat. Und seine Frau, Soraya, sie hat zu mir gesagt, Madja, mach dich schick.
Welche Frau?
Die Frau von dieser Bekannten.
Ah, von Bekannten, nicht Frau, genau. Von dem Mann.
Nein, nein,
ist gut, okay.
Genau.
Ja, und mach dich schick. Und
ja.
Und hast dich total schick gemacht?
Nein, ich war im Trainerhose.
Nadja! Hast du nichts ausgelassen?
Nein, weißt du, ich dachte, das ist doch ein Witz, oder?
Mhm.
Und dann, ja, die, in der Tat, die kamen vor dem Lukas-Haus und die haben mich abgeholt. Dann sind wir zum See, Kaffee trinken und ja.
Und dann hast du dich verliebt?
Ich weiß nicht, ob das die Liebe ist. Ich habe nicht gewagt, ihn anzuschauen. Und plötzlich, ich habe in seine Augen geschaut und es hat so, wie, weißt du, wie der Blitz dich trifft, ja, oder? Und dann dachte ich, was ist das, oder? Mhm.
Ja. Und dann, der Blitz hat eingeschlagen. Ja oder nein? Es sind dann eine Tochter, zwei Töchter und drei Töchter.
Ja, genau.
Total. Und ihr sind dann sehr lang.
28 Jahre.
Ja, ist eigentlich lang und trotzdem nicht so lang, weil er ist dann sehr früh gestorben.
Das stimmt. Letzten Tag, das war der Freitag, der 18. Mai, er sagte...
2018.
Genau. Er hat etwas sehr Schönes gesagt. Er hat zu mir gesagt, Matija, er ist wunschlos glücklich. Das Einzige, was er mitnimmt, er wollte mit mir alt werden. Aber über das alles, er hat voll gelebt. Die 28 Jahre, er hat voll gelebt. Und ich soll ihm versprechen, dass ich immer lachen werde.
Ah, okay, und das machst du. Das kann ich bestätigen, wenn wir uns einmal sehen. Und das Lachen ist ja wirklich einmal. Das ist aber ein schönes Sagen, das man überkommt, oder?
Genau. Er sagte, Matija, ich werde da sein, ich werde dich begleiten. Aber wenn die Zeit reif ist, lass mich gehen. Und am 19. Mai, genauso, ich habe das Gefühl gehabt, jetzt muss ich ihm das sagen. Und ich habe ihm um 7 Uhr am Morgen das gesagt. Und irgendwie, ich hatte das Gefühl, er geht. Und nach 8 Uhr, er ist gegangen. Und dann habe ich ihm so angeschaut und gesagt, haha, du hast kaum gewartet. Ich sage, du darfst und du gehst.
Aber das heisst, er lässt auf dich.
Genau.
Bis zu der letzten Sekunde. Eine sehr eindrückliche, berührende Geschichte, die du da erzählt hast. Der Israfil, dein Mann, dein ehemaliger Mann, der leider früher verstorben ist, er hat, und jetzt fällt das Wort das erste Mal, sein Leben am Teppich gewidmet. Erzähl mal.
Ja.
Hat er das gelernt? Teppichknüpfen?
Genau.
Wo hat er das gelernt?
Also er hat die Ausbildung im Iran gemacht. Sein Vater, der war tätig mit Teppichen, er war die 5. Generation, mein Mann. So meine Mädels jetzt die 6. Generation. Nur die Ausbildung dauerte 10 Jahre lang. Er ist mit 7 nach der Schule immer zum Vater gegangen. Und nach dem Militär, dann durfte, weil im Iran war so, du musst das Militär machen, dass du überhaupt Reisepass bekommst. Und darum, aus diesem Grund, er hat Militär gemacht. Zu seinem Pech ist gerade dann der Wechsel hat es gegeben von Schah Sudah Khomeini. Und dann, er hat zum Glück den Pass bekommen.
Und ist rausgekommen?
Ja, und er hat im Ausland seinen Vater vertreten, gleichzeitig. Zum Beispiel, er hat 4 Jahre in Istanbul verbracht. Er wollte die Arbeit von dort auch lernen, wie sie arbeiten.
Aber was will ich haben? Also
Teppichknüpfen,
auch in Istanbul?
Ja, also pass auf, Teppichknüpfen und Restaurieren, das sind zwei verschiedene Sachen.
Gut.
Ein Restaurator, der, auf Persisch sagt man Rufugar, der alles machen kann, oder? Löcher, also
und er
alles.
Er ist ein Rufugär gewesen?
Er war ein Rufugär, genau.
Und kommt man da als Diplom über oder muss man
genau.
Prüfungen machen?
Ja, man muss Prüfungen machen, verschiedenes. Das Kenntnis, der Teppich, was für Material ist, was für ein Teppich ist, wie der geknüpft ist. Das ist so Know-how. Es hat mich begeistert und darum habe ich von ihm das gelernt.
Was hast du gelernt?
Auch Rufiger.
Ja, aber du kannst aber Teppichknüpfen selber hast du noch nie gemacht, oder? Ein
Nein.
Richtiger aber restaurieren?
Restaurieren, eben Rufiger und Teppichknüpfer, das sind zwei verschiedene. Ein Teppichknüpfer kann nicht restaurieren.
Aha. Wenn man jetzt eben schaut, Teppich spielen eine grosse Rolle im Iran. Ich glaube, dein Mann ist auch immer hingegangen, um einkaufen.
Genau. Das machen wir nach wie vor.
Aber du auch, oder gehst
ja.
du? Dann könnt ihr dann hin, kaufst du das ein?
Nein, wir sagen, was wir wollen. Wie viel zum Beispiel Knoten der Quadratmeter, was Materialien.
Knoten pro Quadratmeter ist ein Qualitätszeichen.
Genau.
Du bist dann plötzlich Chefin geworden vom Ganzen. Und zwar, glaube ich, in einer Umwelt, wo das patriarchalische System eher stark ist. Afghanistan, Iran etc. Und jetzt ist plötzlich eine Frau da gewesen. Wie ist das angekommen?
Ich habe mit meinen Mädels das Geschäft inoffiziell, also ich habe die ganze Zeit mit meinem Mann das gegründet und so, das Ganze. Und nach seiner Erkrankung von 2011 geführt. Aber nach außen, ich habe das nicht kommuniziert. Ich wollte nicht. Außer jemand hat gefragt. Ich wollte nicht Mitleid.
Das aber alle drei Töchter, das ist ja sehr erstaunlich, sind im Geschäft. Die Älteste hat sogar eine Grundausbildung gemacht, kaufmännisch. Dann eine zweite Tochter hat Psychologie studiert, ja. Andere Marketing. Und ihr seid also ein Vier-Mädel-Haus, kann man sagen, und führt das Ganze.
Ja.
Und wer ist die Chefin?
Töchter.
Oh, hat sie aber lange müssen warten, um die richtige Antwort zu geben.
Du, damit jeder zufrieden ist.
Genau, Teppich Doktor, also sehr ein origineller Name. Vielleicht noch, wer ist auf den gekommen eigentlich?
Ich.
Ehrlich? Super, das ist so eindrücklich und genau. Grossa. Madia, danke vielmals, dass du gekommen bist. Und du bist wirklich eine erfreuliche Person und hast es trotz allen Widerwärtigkeiten, die wir da einiges davon gehört haben, wirklich geschafft, dein Lachen zu behalten. Und das finde ich eigentlich die grösste Leistung.
Danke, dass ich da sein durfte.
Noch ein letzter Titel zum Schluss.
Desert Rose.
Und das vom Sting.
Yes.
Walter Pfeiffer ist erst nach seiner Pensionierung ein internationaler Star geworden. Angefangen hat seine Berufslaufbahn in Schaffhausen als Dekorateur.
Ja, in der Ebert-Lehre mit 100 Verkäuferinnen, alle in der gelben Schürze. Dort sind alle, wie sagt man dem, müssen gleich angelegt sein. Und ich habe viel gelernt dort, auch mit Leuten umgehen, mit Frauen und alles. Mhm. Was ich ja immer gut kann.
Okay, und dann bist du aber irgendwann einmal nach Zürich gekommen, oder?
Ja, in Globus.
Als Dekorateur?
Ja, Globus Provisorium, wo jetzt noch steht. Die haben es gerade neu gebaut. Und der Chefdekorateur hat zu mir gesagt, also im militärischen Ton, sie können froh sein, dass sie dürfen zu uns kommen. Sie kommen vom schlimmsten Warenhaus.
Vom Depot?
Ja.
Das gibt es nicht mehr. Globus gibt es noch. Man weiss nicht, wie lange es das noch gibt. Und das Provisorium steht immer noch, ist allerdings jetzt im Coop. Und dann hast du aber gedacht, willst du etwas anderes machen?
Nein, eigentlich. Ich habe gedacht, ja, ich war so unsicher gewesen, immer. Ich hätte gerne etwas Zeichnerisches gemacht. Dann sagt mein ehemalige Berufsschullehrer, die haben eine Kunstklasse aufgemacht, Kunstgewerbeschule hat
es geheißen.
Genau. Und dort habe ich angemeldet. Da habe ich meine Bilder vom Estrich genommen und dann haben sie mich nicht genommen.
Und dann hast du das Gefühl gehabt, es käme etwas anderes, da muss etwas anderes kommen.
Nein.
Du hast mal gesagt, auf die Frage, wie kamen Sie zur Fotografie?
Ah, das ist viel.
Sie war meine Rettung.
Ja, später, ja. Aber dort bin ich wieder zurück, einfach. Ich habe mir nur vorstellen. Und dann kommt wieder ein Brief, ich könnte jetzt doch in die Klasse.
Aha.
Die Schule ist gekommen und nach der Schule, das hat nur zwei Jahre gedauert, habe ich wieder ins reale Leben müssen. Also bin ich mit den Zeichnungen, die ich dort gemacht habe, zu der Schweizer L, das hat es hier noch gegeben.
Eine Frauenzeitschrift? Genau. Dort hat es noch vier Frauenzeitschriften gegeben in der Schweiz.
Gut,
man kann sich das heute nicht mehr vorstellen.
Genau. Und die Frau Charlotte Peter, Dr. Charlotte Peter, die wo immer...
Legendäre
genau,
Chefredaktorin.
Sie ist immer reisen.
Ja.
Und
bis ins hohe Alter.
Genau. Und sie hat mir gerade 5 oder 10 Seiten gegeben. Zum also mal schauen, was er kann. Und dann haben sie das gedruckt. Und so bin ich dann Illustrator gewesen.
Und also, hast du das bleiben?
Nein.
Nicht? Wieso nicht?
Weil ich hätte eigentlich gerne etwas Künstlerisches gemacht. Mhm. Und dann habe ich die erste Filmpodium-Plakate gemacht. Und dann habe ich den Jean-Christophe Amann, den legendären Kurator vom Kunstmuseum Luzern, hat er mir angefangen, mich Mentor zu machen.
Er ist dein Mentor geworden?
Ja, einer okay. von den vielen, vielen, vielen.
Und was hat er dir dann empfohlen, was du machen
sollst? Ich habe ihm so gezeigt, was ich gemacht habe. Ich könnte auch mit dem Foto mal etwas probieren, da habe ich ein gutes Zeug. Ich habe aber nur eine Polaroid, eine kleine, die ich gebraucht habe, zum Abzeichnen von der Illustration. Und er hat mir, denke ich, richtig mich geleitet eigentlich. Viele da die bösen Stimmen haben schon gesagt, jetzt will er noch Künstler werden, der Illustrator. Da habe ich eine Kamera gekauft und habe mir die Leute, die ja dort schon super ausgesehen haben, angefangen einfach irgendwie abklicken. Das heisst, weil ich immer Angst hatte wegen meinem Zittern.
Hast du das da schon?
Ja, okay. Schon immer gewesen, eigentlich. Aber jetzt wird es ganz stark.
Aha, du bist der Zitterli, hast du
nein,
das gemeint?
Nein, der Zitterli.
Der Zitterli
nein, nein, das sage ich natürlich. Das hätte ich dann gar nicht gern gehabt. Dann habe ich das Bundesstipendium oder Kunst, wie jetzt heisst es, Art Prize. Schon besser. Mhm.
Du hast ja mal geschrieben, dann eben, die Fotografie war meine Rettung. Bevor ich damit anfing, gab es in meinem Leben als bekennender Schwuler viel Drama. Ich hatte oft Liebeskummer. Die Telefonseelsorge lief heiß.
Ja.
Was heisst es das?
Also das heisst so, Telefonseelsorge. Man muss auch sagen, dass das 1971 war.
Hey,
72, schwul bist rot angelaufen. Hundertprozentig. Mhm. Das kann ich be. Aber ich einfach will die Leute, die ich hatte, Frauen und Männer, mit denen arbeiten, eigentlich wie ein Regisseur, wie ich das immer mache, jetzt auch noch. Aber das heisst natürlich, sobald vor dem Ding habe ich mich immer in die Falschen verliebt und die Frauen mussten stundenlang das ablösen am Telefon. Nicht an den, es hat
aber verliebt hast du dich immer in Männer und Frauen haben da müssen ablösen?
Nein, ich habe einfach, eigentlich ja.
Eigentlich ja.
Aber es ist eigentlich nicht so gewesen, dass es müsse war, weil die haben das natürlich gern gemacht, weil es ist auch hochinteressant gewesen.
Aha. Du bist ja 1980, hast verschiedene Stipendien vorher schon gehabt, hast ein New York Stipendium bekommen von der Stadt Zürich und bist ins grosse New York gekommen, also in der Zeit, wo dort so viel gelaufen ist, Andy Warhol Factory etc.
Studio 54.
Eben ja, also erzähl mal, das hat wahrscheinlich vieles in deinem Leben verändert.
Also total alles neu für mich. Aber das hat geheissen, ich will mich total verändern.
Und zwar in welchem Sinn?
Ja, der ganze Look, alles. Ich habe kein Geld gehabt, aber hatte gute Brockenhäuser. Mhm. Und bei 34 war Ausgang, all die grossen Clubs, das und Museen.
Man hat schwulen erst mal in New York natürlich.
Ich bin nie schwul, tut mir leid. Außer dem Christopher Street Headquarter, beim Coiffeur. Weil der hat so einen Big Porno-Hefte gehabt, wo man konnte durchschauen. Aha. Wer jetzt hat ein Foto von mir, dort, wie er mir einen super Schnitt gemacht hat. Aber ich war immer glücklich gewesen in dem gemischten Lokal.
Und dann hat man über ihn geschrieben, typisch für seinen Stil, kräftige Farben, kleine Makel, grelles Blitzlicht, nackte Haut. Seine Bilder erzählen von subtilen Sehnsüchten und erotischen Gedanken, die reizvoller sind als die Realität. Also ein schönes Kompliment. Du bist plötzlich bekannt worden, man hat dich gesucht, du hast Geld verdient, bist reich geworden. Was hat das ausgelöst bei dir?
Eigentlich nichts.
Was?
Sondern es ist nicht so einfach gegangen, gerade von einem Tag auf den anderen.
Ist ja klar.
Sie ist erst gekommen, hat es da schon in dem schönen Zürich schon geheissen, ja, ist ja nur die Vogue.
Vogue ist ja die Frauenzeit, ja, das ist die grosse.
Genau.
Ja.
Und dann kommt das Telefon wieder von dieser netten, von der Vogue, und hat gesagt, die Chefredakteurin hat das gesehen, wo und wer hat das gemacht. Und dann hat es mir das erste Superstar gegeben, Eva Herzigova.
Ah gut, das ist eine von den Supermodels.
Genau, genau.
Und dann sind die Stars gekommen, Pharrell Williams,
das
ist Tom
in Miami
Ford.
Gewesen, ja.
Alle sind dann gekommen, dann Bottega Veneta.
Oh, das ist riesig, ja.
Erzähl mal, was heisst riesig?
Also, weil,
das ist eine riesige Marke.
Ja, nein, eine riesige Sache.
Ja.
Die haben... Die war dort während dem Covid gewesen, und ich habe gesagt, ich gehe nicht auf Mailand, dort ist das schon nichts machen. Dann sind sie auf Zürich gekommen, alle, viel. Und wir haben es gemacht im grossen Studio. Und,
ist ja noch besser, also man ist dann angereist.
Ja,
ist ja unglaublich, das ist ja wirklich der Ritterschlag.
Ja, aber... Du musst zeichnen, du musst fotografieren. Alles haben sie wählen. Der Chefredakteur vom Double hat gesagt, ich muss den neuen Designer vom Bottega Veneta unbedingt porträtieren, weil er ist ein go interviewen und hinten im Büchergestell all meine Bücher.
Mhm. Aha. Okay. Und das einen Geschmeichel.
Ja,
also wie Zucker, wie Honig.
Ja, aber darfst du das nicht? Also ich meine, Geld, das kann alles, das kehrt und macht.
Aber
und
du hast offenbar immer noch Angst. Ich habe noch einen Satz. Angst. Die Angst, es könnte dazu kommen, dass mir nichts mehr bleibt, begleitet
Hanika.
Mann, weiss nie.
Hanika.
Eben, all die Jahre das Gefühl gehabt, könnte den noch verarmen.
Genau, ja, weiss nie.
Postet eigentlich ein Shooting bei dir heutzutage?
Weiss es, man müsste jetzt fragen.
Nein, Grössenordnung. Grösse am Tag, wenn du für einen Tag was verrechnest.
Ich verrechne gar nichts.
Nein, das macht
die Agentur. Das macht die Agentur,
genau.
Ja.
Also,
die
und wie viel nimmt sie, 20% oder mehr?
Ja, 30.
30?
Ich glaube 20 oder 30.
20 oder 30 ist noch relativ viel, he?
Ja, aber du hast alles, den Flug, Business auf Amerika oder sogar erste. Oder zum Beispiel die Ausstellung im Swiss Institut. Die
wo
ist
das gewesen, Swiss Institut?
Jetzt in Amerika zum zweiten Mal, in New York.
New York.
Und dort hat sie gedacht, wow, ein 5-Sterne-Hotel, wow, dann nehme ich Business, dann nehme ich jetzt mal meine Meilen und bin auch wegen Pyjama mehr Business geflogen. Und dann habe ich gesehen, die haben das gesponsert, mir.
Ja.
Einfach. Und.
Also, du bist jetzt dort eigentlich on top und machst das weiter. Das ist ja auch
jetzt
ein bisschen anstrengend.
Hart. Jetzt wird es hart.
Wieso wird es jetzt hart?
Ja,
jetzt bist du ja noch erst 77.
Ich habe angefangen auf dem höheren Ding mit 65.
Eben, genau. Also,
da hättest du schon können, sein hättest du können.
Ja, danke vielmals. Ja, danke vielmals. Also, du hast ja mal geschrieben, oder? Du hättest ja können auch ein Häuschen haben, Tessin, als Lehrer von der Kunstgewerbeschule. Und du hast gesagt, die Sicherheit ist ein Feind der Kreativität.
Das stimmt.
Eben, du hast eigentlich das gesucht, eben der Kitzel von dem, was kommt als nächstes.
Schaffe ich es oder schaffe ich es nicht?
Ja.
Du wirst ja beim ersten Job, also wo es gekommen sind, die Kronenhalle, haben sie gerade gesagt, die nächste Woche müssen auf Amerika.
Ja.
Und dann, das war natürlich ein Test gewesen für Barneys, gerade eine Kampagne. Und wenn du da versagst, we love you, Walter, but...
Aha.
Aber ich kann nie versagen.
Du hast nie versagt.
Nein.
Aber jetzt müssen wir mal etwas über Fotografie hören.
Ja.
Du machst Modefotografie und du machst Kunst.
Ja.
Was ist der Unterschied?
Ich weiss es nicht.
Aber was heisst, ich weiss es nicht.
Modefotografie, das ist... Du kommst Kleider, oder du musst Kleider dir oder das Modell in einem speziellen Rahmen. Aber ich kann mich eigentlich nie so verstellen. Ich bin auch nie voran studieren oder Bücher anschauen. Ich gehe einfach an und dann sehen wir, was wir machen.
Aber nochmal. Fotos werden ja zum Teil wahnsinnig teuer gehandelt, verkauft, also Kunst. Ist man sich eigentlich in den Fachkreisen mindestens einig, was echte Kunst ist und grosse Kunst ist, dass es da dafür Kriterien gibt?
Also da musst du mich nicht fragen, weil ich weiss nicht, nach was für Kriterien. Ich bin mir gewöhnt gewesen, dass der Daumen immer drunter war. Einfach, ja, das ist so, schon von der Technik her. Aber jetzt gibt's doch solche, wo in der Galerie Fotos von mir kaufen.
Und die Fotos, die früher abgelehnt worden sind, ja, sind jetzt plötzlich Kunst?
Ja, ob es Kunst sind, also das weiss ich, da müsstest du jetzt einen Fachmann fragen.
Aber was ist denn, ja, da soll ich einen Fachmann fragen. Frage einen Fachmann.
Ein Ding, ein Kurator oder in dem Sinn.
Gut, aber jetzt, was ist die Grenze zwischen Kunst und Kitsch? Kann man das irgendwie...
Nein, ich glaube, Kitsch ist, wenn es einfach zu schön oder zu gut oder zu perfekt, einfach so zu over photoshopped ist. Oder es kann auch gut sein, aber ich sehe es gerade.
Du siehst es gerade?
Ja.
Okay, und du hast auch schon Kitsch gemacht?
Glaubst
du nicht. Givaldi, 418 Seiten, das ist promoted worden im grossen Stil. Und du hast dazu gesagt, dieser Ruhm erstaunt mich noch heute. Diese riesige Schlange vor dem Buchladen bei der Buchvernissage in Paris, das ist verrückt. Erzähl.
Es ist einfach so, all die grossen Stylisten, Fotografen und so weiter sind ja, wissen, dass sie gut sind. Und ich habe gedacht, und die könnte aber auch so sein, dass sie dich, dass gar niemand kommt. Und sie ist wirklich alles in gekommen.
Also du bist eine grosse Nummer nicht nur in Zürich, sondern in Paris.
Also das ist, weil ich viel geschafft habe eigentlich. Ja. Mit diesen dank dem Agent habe ich natürlich nur die Besten bekommen. Und mache auch Pause, wenn er sagt, nein, dann mache ich, sage ich, okay, ja, ist gut. Aber ich habe mich total wie allen Mentoren übergeben.
Aha. Aber junge Leute finden dich cool. Ist das überraschend für dich?
Nein.
Nicht? Danke vielmals, dass du kommst. Hast du noch einen Musiktitel zu gut?
Vielmal. Diane Warwick, Walk On By. Ein von den ersten Hits von Burt Bacharach. Und sie hat mir Eindruck gemacht, weil sie ist verschwunden und wiedergekommen. Mhm. Aber jetzt die kleine Kurzgeschichte. Es hat eine Autogrammstunde gegeben im Orel Füssli. Ich glaube, die ist nicht mehr am Rennweg. Die englische Buchhandlung.
Ja, die gibt's nicht mehr.
Ah, genau. Und dort dachte ich, wow, da Diane Warwick, ja. Autogrammstunde, Rennen. Und dann bin ich dort hin, sie ganz allein sitzt dort, niemand ist gekommen. Das ist für mich Diane Warwick der Grossstar, aber wirklich.
Also man sieht es übrigens in der Dokumentation bei Netflix über We Are The World, wie das entstanden ist, der Song.
Genau.
Dort ist sie auch dabei und man merkt, das ist eine wahnsinnige Persönlichkeit.
Also super.
If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by, walk on by. Make believe that you don't see the tears, just let me grieve in private, 'cause each time I see you I break down and cry. Walk on by, stop, walk on by.
Auch mein dritter Gast in der heutigen Sendung ist vielen bekannt aus der Werbung, der mit dem Käffeli. Mich hat interessiert, was eigentlich der Traum war von Kenny Eichenberger, der als Maschinenmechaniker angefangen hat und heute ein sehr erfolgreicher Unternehmer ist.
Mein Traum war immer, mal eine eigene Garage, Handel und so weiter. Und habe dann halbtags angefangen, einen Kiesplatz gemietet, zu Buchs beim Bahnübergang und habe so angefangen.
Und wie angefangen? Wie fängt man da an, von einem Kiesplatz?
Man kauft Auto zusammen, man poliert.
Occasion-Auto?
Occasion-Auto, ja, ich habe ja gar nicht so viel Geld gehabt. Ich konnte dann bei meinem Vater in der Garage zu Abend die Auto polieren, machen, raussaugen, Service machen und nachher auf unserem Platz zu Buchs verkaufen und habe da immer so ein paar Franken mehr verdient.
Ja, und reparieren hast du auch können, oder?
Nein, das habe ich nicht können. Da habe ich einen Kollegen, mich, der für mich repariert hat. Und das ist eigentlich bestens gegangen.
Und dann hast du eine Firma gegründet, oder wie?
Dann habe ich eine Firma, Kenny's Autocenter, gegründet.
Das auf dem Kiesplatz?
Auf dem Kiesplatz, ja. Das klingt doch schön, Autocenter auf dem Kiesplatz. Eben. Schon da habe ich die Vision Autocenter gehabt. Ja, sicher. Und habe dann angefangen, habe dann Zinka-Vertretung, Peugeot-Vertretung bekommen. Habe nachher müssen...
Wie hast du das geschafft?
Ja, ich habe gut verkauft.
Aber das sind neue Autos dann?
Das sind neue Autos. Ich habe angefangen, weil ich immer vorwärts kommen wollte, wollte ich Neuwagen haben und habe Neuwagen direkt im Port gemacht.
Hat man können auf einem Kiesplatz neue Autos verkaufen?
Ja, natürlich. Also weißt du, wenn du direkt im Port gemacht hast, hast du das können? Hast du, bin ich von Frankreich, Belgien, habe ich Autos zusammengekauft, neue Peugeot, und habe die dann auf dem Platz verkauft und habe so etwas verdient. Bei der bösen Mann war, da bin ich noch ein böser Mann gewesen.
Und was weil
ich, wieso? Weil ich die Auto mit 18% gegeben habe. Habe die verkauft.
Billiger als die anderen?
Ja, natürlich. Jetzt kannst du dir vorstellen, ich habe 18% gegeben, habe noch etwas verdient. Was dann da der Importeur verdient hat, der hat ja verdient wie verrückt. Aber ich war der böse gewesen.
Aber man hat dich klar.
Nein, man hat mich nicht an. Man hat versucht, mit allen Mitteln, Gerichtsandrohung und so weiter, mich in die Knie zu zwingen. Und dann mal ist der Chef gekommen, der war von der Franz, Peugeot, der hat gesagt, wissen Sie was, Sie verkaufen so viel Peugeot, werden Sie doch offiziell für Simcan Peugeot-Vertreter, was ich dann geworden bin.
Okay, und das war dann so der richtige Start? Oder?
Das war der richtige Start. Mein Traum ist aber immer der Stern. Ich habe immer den Stern vor Augen gehabt, nicht von Bethlehem, sondern von Mercedes-Benz. Und das ist eigentlich immer meine Vision.
Und warum eigentlich? Weil das die vornehmste Marke ist?
Nein, ich weiss nicht. Ich habe früher eine Qualität, wenn du Türen zumachst, wenn du lenkst und so. Ich habe einfach immer für die deutschen Produkte, Mercedes-Benz, habe ich einfach immer ein super Empfinden gehabt.
Hast du noch etwas anderes gemacht, weil du hast ja ein bisschen speziell sein. Und zwar hast du Smart geholt. Mit dem Nikola Hayek damals, also der grosse Uhren Hayek, hat dann ja die Idee gehabt von dem Smart, dem ganz speziellen Auto. Und dann ist er zu dir gekommen, oder wie?
Ja, also man hat sich müssen bewerben. Mercedes hat da ja 51% von den Aktien gehabt, und der Hayek. Und wir haben dann uns beworben, das waren x Sitzungen gewesen. Du hast müssen Standort bringen, wer du bist, Bankverbindungen und. Und dann haben wir den Zuschlag für Wallisellen bekommen, das grösste Smart Center A+, das wir gebaut haben in der ganzen Schweiz. Und ich muss sagen, ich habe so viel gelernt vom Hayek. Ich habe ihn dann auch mal gefragt. Ja. Er war ein Kunde von uns. Und
was gesagt, denn?
Mercedes-Kunde.
Ja, was hast du denn gelernt?
Was ich gelernt habe, also verhandeln, also ja. Ich weiss noch Pressekonferenzen mit ihm, Spatenstich, alles. Also nein, das war genial gewesen. Frau Howald, seine Sekretärin, ist während der Pressekonferenz ist er aufgestanden, aufs Häuschen gegangen, Frau Howald ist wieder gekommen und gesagt, oh, da haben wir ein Telefon, ja, Moment, da und da. Also er war ein Showmaster gewesen. Performer, und er hat mir gesagt, ich habe gefragt, wieso haben wir kleine, in Anführungszeichen, Unternehmer, den Zuschlag der Thomas Bockenstoss und ich den Zuschlag bekommen. Da hat er gesagt, wissen Sie eigentlich, ich brauche nicht Leute, die mir sagen, wie man es macht. Ich brauche Macher. Mhm. Und darum haben sich ja Migros, Coop, alle AMAG und so weiter, haben sich beworben und wir Kleinen, in Anführungszeichen, haben den Zuschlag bekommen.
Aber es ist nicht so gelaufen am Anfang, wie man erhofft hat?
Am Anfang ist es nicht so gelaufen. Ist natürlich, weil die A-Klasse gekippt ist, haben sie den Smart auch gerade gestoppt. Ich war ja dort in der Taskforce mit dem Professor Huppert, das war der CEO, wie Vorgänger vom ZG. Und sind wir ein paar Mal rausgeflogen, hintergeflogen, also Sitzungen haben, zwei, drei Tage. Und dann hat man ein ESP, elektrisches Stabilisationskonzept, gerade eingebaut. Und
eben, weil der Elchtest nicht bestanden
genau,
hat.
Genau.
Ist also, damals durch alle Medien gegangen, weil der Wagen ist einfach umgekehrt. Ja. In Kurven, die nicht hätte passieren
dürfen. Also nicht der Smart, sondern die A-Klasse. Ja. Aber die haben das gerade gemacht. Und als Zeichen, weil wir sechs Monate später kein Auto haben können liefern konnten, in Wallisellen haben wir einen Elch in den Schauraum da, zum zeigen, wir kommen, aber der Elch muss noch ein bisschen warten.
Wir haben einen Turm gemacht, also der steht jetzt aber leer.
Der steht heute noch, der steht leer.
Aber leer?
Ja.
Hat er sich amortisiert? Ist das eine gute Idee gewesen?
Also ich würde sagen, es war eine sehr gute Idee gewesen. Wir haben mit Smart eine tolle Kundschaft gewonnen und wir haben viele Ups und Downs gehabt, wie es so ist, aber wir stehen zu Smart. Wir haben ja immer noch Smart und jetzt haben wir eine neue Modellpalette, wo wir das Gefühl haben, das ist jetzt genau das Richtige.
Jetzt haben wir da in Riedlichen vor einem Jahr, glaube ich, einen grossen Showroom eröffnet, 1200 Quadratmeter, viel Geld investiert. Und da frage ich mich, ist das gut investiertes Geld? Weil ich glaube, Autoverkauf in der Zukunft, der wird anders sein als bis jetzt, oder?
Das glaube ich eben nicht. Genau das glaube ich nicht. Heute der Kunde, der will doch verwöhnt werden. Der will doch niemand her, der will das Leder. Du kannst ein Auto per Internet bestellen, das ist überhaupt kein Problem. Du kannst Vorspezifikationen daheim machen. Aber du willst doch, wenn du so ein Auto kaufst, willst doch, dass du mal drin sitzen.
Ja, aber erst zum Abholen. Zum Abholen kommst du
dann. Ja, dann kannst du ja nicht mehr ändern. Dass du ein Seich gekauft hast oder sonst, dann ist es zu spät.
Aber wie ist es das? Was hat sich jetzt verändert? Eben, dass Leute online die Konfiguration machen,
jawohl,
und dann einfach können wir abholen und dass die Garagen, die eben eine grosse Funktion haben, generell, die haben ja auch eine Garage und so, dass die dann eventuell fast schon überflüssig werden.
Du musst dich ja eben ändern. Du musst dich am Kunden anpassen. Der Kunde tut das, ist richtig, tut das vor, anschauen im Computer, er tut es konfigurieren und dann kommt er mit dem fertigen Blatt, mit der Vorstellung daher und dann sagt er manchmal, oh, die Farbe, also jetzt sehe ich es live, also das will ich gleich nicht, oh, das Polster will ich nicht und so weiter. Und dann ist das Wichtigste, dass du ganz eine gute Beratung machst. Also ich bin überzeugt.
Beratung, also du musst einfach sagen, das gefällt mir und der andere nicht, oder?
Ja, nein, der Kunde muss entscheiden.
Eben, aber
aber wenn er sagt, ja, das ist auf dem Ding, da auf dem Computerbild, stimmt es nicht.
Also du hast also das Gefühl, es verändert sich nicht sehr viel in der Form, wie jetzt Auto verkauft werden.
Wohl, das wird sich sicher verändern. Und leider sage ich das, wird das eigentlich von den Kosten her, von der allen, kannst du nur als grösserer Player, kannst du da überleben. Weil du musst einen gewissen Raum haben, du musst gewisse finanziell, ich meine, wir haben, das darf ich schon sagen, wir haben allein ein Warenlager von 50, 60 Millionen. Das kann nicht jeder machen. Aber du musst eine Auswahl haben.
Aber die Autos heute funktionieren ja besser als früher. Nein, weniger Reparaturen, stimmt das?
Das stimmt, ja. Also ich würde jetzt sagen, mit der Elektronik, Sia, Tesla und alles Rückgriff und was wir haben, also es ist anspruchsvoll, sagen wir es so.
Ich kenne Eichenberger, der vom feinen Käferli. Jetzt musst du mal eine Geschichte erzählen von diesem Werbespot. Er ist berühmt worden durch Radiospots am Anfang von Radio 24, dann weiter jetzt bei Radio 1 auch und bei Tele Zürich. Und das seit wie vielen Jahren?
Du, seit etwa 40 Jahren. Also ich habe dir das schon verraten. Eigentlich hat meine Frau, Monika, hat das entdeckt. Sie ist immer zu mir gekommen mit dem Kind ins Geschäft, auf Däniken, zu Däniken haben wir gewohnt, und hat das Kind auf dem Velo gehabt, vorne, hinten, und wir haben dann gewechselt, dass ich auch noch etwas mache. Bin ich mit dem Kind den Berg auf und heimgefahren. Und ich habe immer gesagt, willst du ein Käferli? Und dass sie gesagt hat, du, ich habe noch nie einen Kaffee getrunken. Aber nimm doch das als Werbespot.
Hat sie gesagt?
Ja, hat sie gesagt. Sagt heute noch, du weißt doch, ich nehme sie nimmt schon Kaffee, aber nicht Kaffee mit Creme. Sie mit ihrem Cappuccino ist sehr anspruchsvoll. Löwe, Aszendent Löwe. Und so.
Aha, okay. Und dann hast du das gemacht und es hat eingeschlagen.
Und es hat eingeschlagen,
und
ja.
Auch die Art und Weise, wie du das vorträgst, weil es wirkt echt. Und das, was echt ist am Radio, das ist einfach das Beste. Man hat das Gefühl, das ist wirklich ein Mensch, dort nicht irgendein Sprecher.
Das ist so. Also, ich habe ja selber Freude. Ich habe gerne Käferli. Das habe ich so. Und ich bin nicht
wie viel trinkst du am Tag?
Etwa 4 bis 5.
Aha, okay. Und aber du hast ja das weiterentwickelt und hast dann gesagt, wir können holen in Costa Rica. Erzähl mal. Also hat es wirklich ganz weitergezogen, die ganze Geschichte.
Ein guter Freund, das ist, du kennst du auch, der Cello Schneider.
Ja.
Der Cello hat mir einmal gesagt, du, Kenny, also ich würde das einmal, das hat er sich überlegt, das solltest du untermalen, mach doch mal etwas, gehen wir auf Costa Rica und bei der Plantage, wo du Kaffee hernimmst und so weiter. Und ich habe mir das überlegt und ist für mich natürlich budgetmässig, er hat mir schon einen Spezialpreis gemacht. Aber,
also der Cello ist ein Filmer, ein preisgekrönter Filmer, vor allem von Werbespot, hat in Cannes gewonnen und gerade jetzt vor kurzem hat er sogar eine afrikanische Serie gemacht, so Africa's First... Next Topmodel, oder? Wie das
genau, und ein guter Freund von uns, den wir gut kennen, von Ibiza, und da unten. Und er hat dann gesagt, hat das in die Hand genommen, und dann sind wir auf das Costa Rica, der Sohn, die Frau, Carla, alle sind wir auf das
und
Costa Rica.
Und was haben die gemacht? Sie sind einfach ein bisschen angestanden und haben ein bisschen geschaut, was die anderen arbeiten?
Ja, fast. Nein, sie haben uns dann so zu einer Kaffeeform gegeben, wo wir zum Teil den Kaffee her haben, Costa Rica Kaffee, und sind dann vor Ort gewesen und haben da verschiedene Filme gemacht, Szenen gemacht. Also es war hochinteressant und da sind dann die Radio- und Werbespots gekommen, vor allem eben Fernsehspots, wo man gesagt hat, kommen Sie ein feines Käferli nehmen, wo ich da wie eine Plantage rumfühle oder mit meinem Sohn, mit dem Mark, mit dem alten Mercedes in dieser Plantage rumfahren und verschiedene Dinge. Das war eine super Idee vom Cello. Bravo Cello.
Aber nur die Idee, dass ein Käferli soll dazu führen, dass man dann für 30 oder 50'000 oder noch mehr Franken ein Auto kauft. Also ist ja irgendwie irre.
Du, mir, ich glaube daran, dass du kannst ja nicht sagen, wir sind die Besten, das sind wir auch nicht, die Grössten sind wir auch nicht. Also wie wollen wir auf uns aufmerksam machen? Und dann haben wir einfach gesagt, wir machen das, wir ziehen das durch, kommen Sie vorbei, ein feines Käferli nehmen und das ist unser Spruch. Der Marc muss das selber entscheiden, wie er das weitermachen
will. Ah, er hat Probleme mit dem?
Nein.
Doch, er hat gesagt, ja. Ich zitiere ihn, ich gönne meinem Vater die Anerkennung und bin stolz auf ihn, wo er angesprochen wurde, ist auf die Werbespot. Hat dann aber weiter gesagt, aber es geht halt stark unter, was ich in den letzten Jahren für die Firma geleistet habe.
Ja, das stimmt.
Ja.
Das ist wahr. Das stimmt. Und darum sage ich, das muss er wissen, sein Team müssen das machen. Bis jetzt, er hat es ja noch zelebriert. Er hat ja sogar einen Barista angestellt, ein glatter Sieg, der Edi Special, Barista bei uns in Dietliken, der Kaffee zelebriert.
Aber eben, aber du bist der Kenny, nicht er.
Also bis jetzt habe ich gemeint, ich sage der Kenny.
Genau, aber das wird er nicht, er wird nie der Kenny sein.
Ja, hoffentlich
aber
er nicht.
Obwohl, er hat aber jetzt die Mehrheit an einem Unternehmen, das 170 Millionen Umsatz macht, das heisst Kennys. Und er hat 80% vom Unternehmen.
Ja, und er führt es auch. Also er ist der Chef, der VR-Präsident jetzt neu.
Eben, das hat mich gewundert, VR-Präsident. Wieso?
Er hat mir gesagt, Papi, das hast ja du auch gemacht. Da hat es einfach noch ein bisschen anders geheissen. Am Anfang hatte ich Geschäftsführer gehabt, bei der Smart und bei Kennys und so weiter, dass ich auf Berlin Immobilien machen, Tankstellen, Shop und so weiter, dass ich mich entfalten kann. Heute heisst es einfach nicht Geschäftsführer, heute heisst es CEO.
Eben, aber dass er mit 39 nicht mehr CEO ist und eben Verwaltungsratspräsident, das dunkelt mir also ein bisschen speziell. Jetzt ist ja irgendwie ein fremder Fötzle, Entschuldigung, also kein Eichenberger, Studeros heisst er, ist CEO und der fällt ja den ersten Entscheidungen.
Also er ist ja eben Delegierter vom Verwaltungsrat, führt das und macht das Ganze, hat seine Crew aufgebaut und Roger, ich kann dir versichern, es kommen noch ein paar Projekte, aber ich kann nichts sagen.
Was heisst jetzt das?
Das werden wir
aber jetzt haben wir das Gefühl, jetzt haben wir also drei Leute dort. Der Kenny, der ganz ist wie ein Müsli, dann der Mark, der da der Verwaltungsratspräsident ist und dann haben wir einen CEO. Und da fragt man sich, wer führt die Firma?
Also ich würde sagen, der CEO. Wie sich's gehört. Wir tun jemanden einmal noch Fragen stellen, aber führen tut es der CEO.
Was macht denn dein Sohn, der Mark, oder?
Dem tut Gedanken weiterentwickeln.
In welche Richtung?
Ja, ich kann das jetzt noch nicht sagen, aber wir sind ein paar Projekte miteinander.
Okay, aber es ist nicht ganz einfach, wenn man eine Firma nach sich selber benennt und dann die will eventuell verkaufen an jemandem oder an jemandem weitergeben. Gut, oder? Aber hast du das nicht schon überlegt?
Das haben das schon viele gesagt. Aber jetzt musst du sagen, Emil Frey, für uns ein ganz guter, der Walti Frey, sein Sohn jetzt schon. Und der Emil Frey hat ja angefangen. Für mich eine Ehrenfirma. Wenn ich jetzt nehmen müsste, ich arbeiten, würde ich zum Emil Frey
gehen. Ja gut, aber es ist niemand irgendwie in die Firma gegangen und gesagt, ich will Emil Frey treffen, mit dem ein Käferli nehmen.
Ja, vielleicht hat er das auch nicht.
Eben genau.
Gut, er ist ein bisschen grösser als
Und du hast ja gesagt, du trittst dann dort auf als Pausenclown.
Also ich tue gerne ein Käferli raus. Ich sage, ich darf jetzt noch den Pausenlohn spielen. Das am Morgen ein Käferli nehmen, das mache ich gerne für unsere Kunden.
Sagen wir mal, das Käferli, bleibt das noch? Kann der Marc mit dem leben
da
oder noch?
Da musst du den Marc fragen. Da musst du den Marc selber fragen.
Ja, aber du hast ihn sicher gefragt.
Nein, nein, du. Also er macht das gut. Und wenn ich die Entwicklung anschaue, ja, alles zusammen, muss ich sagen, macht er sehr, also machen sie sehr gut alles. Also von dort her, das ist ihr Entscheidungsmanagement.
Okay, also. Du bist ein Mensch, der gerne in Gesellschaft ist, gerne geht essen mit Freunden etc. Und du kennst unglaublich viele Promis, vor allem aus der SVP.
Oh, das ist jetzt ein Steilwurf. Also ich kenne sehr viele Leute von der SVP, weil ich ja bürgerlich orientiert bin. Ich kenne aber auch sehr viele von der FDP, gute Kollegen. Und sogar unterstütze ich auch von der SP-Leute. Also ich meine, unser Regierungsrat Chapeau, den er gemacht hat.
Der Mario
Fehr. Ja. Ich denke, ich muss jetzt zuerst Herr Fehr sagen, aber der Mario Fehr, selbstverständlich.
Aber gleich, er ist ja kein SP mehr, oder? Das wissen wir. Nein, aber ich weiss, du bist ja per Du mit Albert Rösti, ja mit anderen Bundesräten und so. Aber eben du, ich sage jetzt doch, ein Autohändler, ein Autoverkäufer, wie hast es du es geschafft, so in die höchsten Kreise, der Losli von Coop ist ja bei dir im Verwaltungsrat, oberste Militärs sind da deine Spezies und so weiter.
Also weißt du, weil ich als Wachmeister eben nicht weitergekommen bin und gern hat das der Schweizer Armee Titel von der Deutschen gehabt, Oberwachmeister, Obergefreund, habe ich mir erhofft, dass ich später mal noch irgendwie für den Fahrzeugpark... Ja, nein, du, man lernt es kennen, man hat es gerne, man lernt schätzen. Und von dort her, das weisst du, Militär, da hat man so ein grosses Netz, da muss ich jetzt sagen. Ich habe so viele Kollegen, die heute noch kommen.
Gut, aber jetzt die SVP steht dir am nächsten, auch in Bezug auf Verkehrspolitik. Eben, du sagst, der Neukomm, oh mein Gott, die Grünen, das sind für dich ein rotes Tuch.
Das sehe ich so, ja. Also es hat sicher gute Ansätze, alles. Aber ich meine, von mir aus gesehen, die sollen doch eine Mauer um Zürich machen. Das ist wunderbar. Du siehst ja, wie viel...
Eine Mauer um Zürich?
Ja, weil ich meine, man kann nicht mehr parkieren, man kann nicht mehr reinfahren. Und schau mal, Roger, was passiert.
Du hast jetzt können ranfahren da zu uns.
Ja, aber wie?
Also, da haben wir doch einiges erfahren. Den Kenny, wenn du willst, können wir das Käferli nehmen.
Nehmen wir noch, ganz fein.
Hey, letzter Titel, Could You Be Loved, Bob Marley and the Wailers. Das war ein Folge von unserer Serie Best of Doppelpunkt, erste Hälfte 24. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.